den Predigttext, den wir finden in Lukas 1, die Verse 39 bis 47. Lukas 1, 39 bis 47. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Herr, nun bitten wir dich, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, das ist wohl die Faszination im Advent. Wenn wir als christliche Gemeinde ganz bewusst mit dem Kirchenjahr leben, plötzlich bricht Licht herein. Und nachdem wir uns ein Jahr lang durchgekämpft haben, zuletzt durch die Herbstwochen, die immer dunkler wurden, und dann vor 7 Tagen der Ewigkeitssonntag, der uns den weiten Blick in die Zukunft öffnete, den Sieg über den Tod, auf den wir als Christen ganz bewusst zugehen dürfen. Aber noch müssen wir in dieser Welt der Schuld, in dieser Welt der Vergänglichkeit klarkommen. Und da bricht der Advent mitten hinein in unsere Dunkelheit. Wie eine Kerze, die man plötzlich anzündet, macht sich Bahn, reißt die Türen auf, hinter denen wir uns verschanzt haben, macht die Tore weit und die Türe in der Welt hoch. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Mit diesem Lied, wenn Sie länger dabei sind, wissen Sie es, eröffnen wir jedes Jahr den Advent, das neue Kirchenjahr. Und ich bin froh, dass ich nach meiner Stimmbandentzündung wieder dabei sein kann. Die Stimme wird mit jedem Tag besser. Die HNO hatte keine Einwände mehr. Und so freue ich mich, dass ich wieder einstimmen kann in dieses Adventslied und dass es jeden Tag ein bisschen heller klingt. Und Achtung, dieser Adventsglanz, der wird nicht erkauft durch Weltfremdheit. Nicht durch den Traum von einer Märchenwelt, nicht durch die Flucht vor der Realität, sondern der Glanz des Advent entfaltet sich mitten im Elend dieser Welt. Der Glanz des Advent kommt mitten hinein in unsere Traurigkeit, in unseren zermürbenden Alltag, mitten hinein in unser Scheitern. Und wenn Sie gerade in einer Not stecken, dann sind Sie hier gerade richtig im Advent. So wie es der Prophet Jesaja angekündigt hat: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Lande der Finsternis, scheint es hell. Und das sehen wir auch an den Adventsszenen, die uns das Neue Testament berichtet. Diese Adventsszenen ereignen sich mitten in dieser Normalo-Welt der Tische und Bänke. Aber plötzlich fällt da Gottes tröstliches Licht drauf. Plötzlich kommt Gott hinein in die Biografien von ganz normalen Leuten, so wie er heute in unser Leben reinkommen will. Und dazu lasst uns diese Adventszeit miteinander nutzen. Diese letzten Wochen, die uns bis Weihnachten geblieben sind. Und lasst uns einige dieser Lebensgeschichten ansehen in ihren wichtigsten Momenten, wie Gott sie reingezogen hat in seinen stürmischen Advent. In diesem Jahr haben wir uns bei der Auswahl für Frauen entschieden, die ja im Advent reichlich vorkommen. Das Gesamtthema dieser Predigten im Advent lautet: Frauen im Advent. Und das nicht, weil wir plötzlich feministisch geworden wären, sondern weil die Bibel von vielen markanten Frauen berichtet. Und damit können wir nebenbei gleich noch dieses alberne Vorurteil abräumen: Die Bibel sei ein Männerbuch von toxischen, herrschsüchtigen, weißen Männern für weiße Männer geschrieben. So ein Quatsch. Was diese Frauen des Advent miteinander verbindet, das macht der Zusatz unseres Mottos deutlich. Frauen im Advent, stille Helden. Stille Helden. Und ich formuliere das bewusst im generischen Maskulinum, also in dieser Formulierung, die beide Geschlechter umfasst, stille Helden, weil das Heldentum dieser Frauen nicht auf ihrem Geschlecht beruhte, sondern auf ihrem Glauben und auf ihrem Charakter. So wie es in Niedersachsen in den 80er Jahren, einige werden sich erinnern, eine profilierte, selbstbewusste Wirtschaftsministerin gab, Birgit Breuel hieß die, und diese Birgit Breuel nannte sich ganz souverän der Minister für Wirtschaft. So ließ sie sich nennen. So hätten das die weiblichen Adventshelden wahrscheinlich auch entschieden. Stille Helden, auch wenn sie sich selbst nicht als Helden gefühlt haben. Und umso gespannter werden wir jetzt fragen, was hat diese Frauen stark gemacht? Heute beginnen wir mit Elisabeth. Elisabeth, Ehefrau eines Priesters aus dem Umland von Jerusalem. Und der Evangelist und Historiker und Mediziner Lukas hat uns ein sehr differenziertes Bild von dieser Elisabeth gezeichnet. Ganz kurz, aber ganz differenziert. Sie war die Mutter von Johannes dem Täufer. Elisabeth hatte die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit ihrem Mann Zacharias ihren Sohn auf seine große Mission vorzubereiten. Eine langfristige Verantwortung über viele Jahre hinweg. Aber wir wollen heute Morgen vor allem auf eine kurzfristige Aufgabe schauen, in die Elisabeth hineingeworfen wurde, als nämlich ihre kleine Cousine Maria plötzlich dringend Hilfe brauchte, eine Zuflucht brauchte, um mit diesem unheimlichen Druck fertig zu werden, der plötzlich über sie gekommen war. Als nämlich Maria von einem Boten Gottes erfuhr, Maria, du bist dazu auserwählt, die Mutter des Messias zu werden. Und Maria, deine Schwangerschaft wird durch ein Wunder generiert werden. Du wirst als Jungfrau schwanger sein und einen Sohn unter dem Herzen tragen und der wird zugleich Gottes Sohn sein. Und unser Predigttext setzt dort ein, wo Maria von dieser unheimlich verstörenden Nachricht getroffen wird. Sie dürfte, so hat man das rekonstruiert, um die 14 Jahre jung gewesen sein. Das war damals das Alter eines jungen Erwachsenen. Damals haben sie viel früher geheiratet in der Regel. Und natürlich schreckt sie vor dieser befremdlichen Perspektive zurück. Das lesen wir nochmal in Lukas 1, ab Vers 34. Da sprach Maria zu dem Engel, also zu dem Boten Gottes, der ihr das sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem hohen Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Menschlich betrachtet ist das für Maria eine krasse Überforderung. Plötzlich schwanger. Wer wird ihr das glauben? Was wird Josef, ihr Verlobter, über sie denken? Wie werden die Menschen in ihrem Umfeld reagieren, in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Verwandtschaft, in dem Ort? Sie kann das Getuschel schon hören. Und wir müssen uns eines klar machen. Es hatte damals in Israel seit etwa 400 Jahren kein einziges Wunder mehr gegeben, mit dem Gott spektakulär eingegriffen hätte. Wir denken immer, ja, die Leute lebten in der Wunderwelt. Völlig falsch. 400 Jahre kein Wunder mehr. 400 Jahre kein Engel, den Gott irgendwie geschickt hatte. Das lag alles lange, lange, lange zurück. Und Maria ist jetzt wieder die Erste. Und es gibt keinen Menschen weit und breit, der sie verstehen könnte. Keinen, dem sie sich anvertrauen könnte. Außer dieser einen Frau, auf die Gottes Bote sie ausdrücklich hinweist. Vers 37, Vers 36, siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn. Und Elisabeth, müssen wir wissen, war in einem Alter und Zacharias, ihr Mann auch, wo man keine Kinder mehr bekam. Das war ja die unerfüllte Sehnsucht ihres Lebens geblieben, ein Leben, das sonst so erfüllt war. Das hatte Lukas auch beschrieben in Kapitel 1, Vers 7. Da hat er gesagt, und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Sie hatten kein Kind. Und damals wurde das in der Öffentlichkeit als Schmach gewertet. Die ist unfruchtbar, obwohl es ja eigentlich keine Schmach war. Und jetzt ist sie plötzlich schwanger. Und auch Elisabeths Schwangerschaft war in diesem Sinne ein Wunder. Auch wenn sie auf natürlichem Wege dann zustande kam. Ein Wunder, nur bei Elisabeth eben am Ende der Biografie. Maria war unerwartet früh schwanger und Elisabeth unerwartet spät schwanger. Und in diesem Sinne verweist der Engel auf Elisabeth als Ermutigung für Maria, Vers 36. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria, als sie das hört, sie lässt sich das nicht zweimal sagen. Sie packt offensichtlich umgehend ihre Reiseutensilien zusammen und macht sich jetzt so schnell wie möglich auf den Weg zu den Verwandten. Daran sehen wir nochmal den Druck, der auf Maria gelastet haben muss. Schnell weg! Und damit beginnt dann unser eigentlicher Predigttext, Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge, in eine Stadt Juda. Hier hören wir nochmal diese Hast, ne, in diesen Tagen, als sie das erfährt. Eilig, es muss ein ganz hastiger Aufbruch gewesen sein. Und wenn sie dann die anderen Zeitangaben zusammenfügen, das ist interessant. In Vers 36 erfahren wir, als Maria von ihrer Schwangerschaft erfährt, die gerade beginnt, ist Elisabeth schon im 6. Monat. Und in Vers 56 lesen wir dann, dass Maria etwa 3 Monate bei Elisabeth geblieben war. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Nämlich, sie kehrt heim kurz vor Elisabeths Entbindung. Das ist dann der nächste Vers. Maria kehrt heim und für Elisabeth kam dann die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn. Das heißt, die ersten 3 Monate von Marias Jungfrauenschwangerschaft überschneiden sich mit den letzten 3 Monaten von Elisabeths Schwangerschaft. Und dieses erste Vierteljahr ihrer Schwangerschaft hat Maria nahezu vollständig im Haus ihrer älteren Cousine verbracht. Das zeigen uns die Quellen hier. Das heißt, sie muss umgehend aufgebrochen sein. Dort in ihrem Heimatort in Nazareth, in das Gebirge, in einer Stadt in Juda, wie im Vers 39 steht. Wer einmal in Israel war, der kann sich diese Beschreibung gut vorstellen. Um Jerusalem herum, dieses hügelige Umfeld. Und dort irgendwo ein kleiner Ort im Gebirge, wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Hier auf dem Land hatte Zacharias seinen regulären Dienst als Priester, als Ortspriester, bis auf die 2 Wochen, wo seine Abteilung eben in Jerusalem Dienst hatte. Hier auf dem Land, in einer Stadt in Juda, lebte die Familie. Hier würde später Johannes der Täufer zur Welt kommen. Wir wissen nicht mehr genau, welcher Ort das war, aber grob gerechnet dürfte Maria von Nazareth aus ca. 125 Kilometer unterwegs gewesen sein. Es wird nicht gesagt, wer sie bei dieser Reise begleitet hat, vielleicht eine Magd oder ein Knecht der Familie. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft war diese Reise 3 bis 4 Tage Fußmarsch auch kein Problem. Und dann kommt die junge Frau endlich, bestimmt erschöpft und aufgewühlt, im Haus ihrer älteren Cousine an und wird dort mit offenen Armen empfangen. Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen, ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und in diesem Wort begrüßte, da steckt dieser ganze orientalische Begrüßungsaufwand drin. Man umarmt sich, man erzählt sich, man berichtet und dann ist man plötzlich zusammen und kam in das Haus des Zacharias und der Elisabeth. Ein Vierteljahr später wird eine sichtlich gestärkte, ermutigte Maria wieder die Heimreise antreten. In einem anderen Zustand, als sie gekommen ist. Wir werden das nächste Woche sehen. Das können wir an diesem berühmten Gebet festmachen, das Maria dann irgendwann im Laufe der dortigen Zeit gebetet hat. Nicht nur für sich selbst, sondern sie hat es offensichtlich lauthals gesungen und ausgerufen. Ein Loblied auf Gott ab Vers 46. Meine Seele erhebt den Herrn Und wissen Sie, dieses Gebet, das wurde später berühmt unter dem Namen Magnificat. Es wurde vielfach vertont von Komponisten wie Bach oder Vivaldi. Und dieses Magnificat, kommen Sie nächste Woche wieder, dann werden Sie es sehen, das zeigt, wie gut Maria diese Zeit bei Elisabeth getan haben muss. Was für eine großartige Mutmacherin Elisabeth für sie geworden ist. Und dieser Spur wollen wir jetzt nachgehen, wenn wir unseren Predigttext genauer anschauen. Und wir wollen gemeinsam fragen, wodurch wurde Elisabeth zu einer solchen Mutmacherin? Und was können wir dabei von ihr lernen? Es sind mindestens drei Qualitäten, die ihr auffallen. Das erste, was wir bei Elisabeth sehen, wenn Sie mitschreiben, sie ruht in Gott. Das ist das Erste. Sie ruht in Gott. Schauen Sie hin. Lukas' Porträt ist ja nicht sehr ausführlich. Er zeichnet das in wenigen Strichen. Aber diesen Zug kann man nicht übersehen. Sie ruht in Gott, das beginnt schon bei der Einführung des Ehepaares am Anfang von Lukas 1. Hören Sie, Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Also Lukas beginnt als Historiker mit seiner geschichtlichen Einordnung. König Herodes regiert die Region Judäa im Auftrag der römischen Weltmacht wie ein Ministerpräsident. Und wir erfahren auch, Zacharias und Elisabeth kamen aus einer angesehenen Sippe. Sie stammten in direkter Linie von Aaron ab, dem ersten Priester Israels und Bruder des Mose. Elisabeth war wahrscheinlich eine Priestertochter und hatte wieder einen Priester geheiratet. Sie muss also im Dienst ihres Vaters gute Erfahrungen gemacht haben. Und Sie müssen wissen, damals gab es im Lande mehr als 20.000 Priester, die ihren Dienst größtenteils im Ehrenamt ausübten. Und auch Zacharias war kein Promi in der religiösen Szene. Er war vorher nicht groß aufgefallen. Aber einen Befund betont Lukas in Vers 6. Da steht, sie waren aber alle beide fromm vor Gott. Und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Haben Sie es gehört? Sie waren alle beide fromm vor Gott. Sie nahmen Gott ernst. Das war auch für einen Priester nicht selbstverständlich. Das ist auch für einen Pastor nicht selbstverständlich. Nur weil er einen Talar trägt, muss er Gott noch lange nicht ernst nehmen. Das ist ja eine Sache des Herzens. Aber die nahmen Gott ernst. Sie liebten Gott. Sie wollten Gott dienen. Und noch eine auffällige Formulierung. Da steht, alle beide. Vers 6, sie waren aber alle beide fromm. Lukas hätte sich auch auf den normalen Plural beschränken können. Er hat gesagt, sie waren fromm, dann wäre Elisabeth mit eingeschlossen gewesen, sowieso von der ganz normalen Grammatik her. Aber hier steht ein ganz prägnantes griechisches Wort, amphoteroi, und das heißt alle beide. Lukas will das extra betonen. Dieses Wort findet sich zum Beispiel auch in Matthäus 15, Vers 14. Wenn ein Blinder den anderen führt, fallen beide in die Grube. Das Wort steht da. Sie waren beide fromm. Das heißt, Elisabeth war nicht nur ein Anhängsel, sondern Elisabeth hat den Dienst ihres Mannes aus voller Überzeugung mitgetragen. Elisabeth hat Schulter an Schulter mit ihrem Mann gemeinsam für Gottes Sache gekämpft. Was für ein wunderbares, gläubiges Ehepaar. Beide, sagt Lukas. Ich habe neulich eine Bibelarbeit von Alex Montoya gehört über YouTube, eine Bibelarbeit vor Theologiestudenten in Los Angeles. Und da hat Montoya in dieser Bibelarbeit im Anschluss an einen Paulusbrief gefragt, was braucht ein Diener, um seine Aufgabe zu bestehen, um gut durchzuhalten bis ans Ende. Und Montoya hat gesagt, Punkt 1, God's Faithfulness, also Gottes Treue. Und Punkt 2, a faithful wife. Eine treue, gute Frau, a godly wife, eine Ehefrau, die ihn darin wirklich unterstützt. Und es gibt viele ermutigende Beispiele aus der Kirchengeschichte, die uns solche Powerpacks als Ehemann und Ehefrau zeigen. Ein berühmtes ist Charles Haddon Spurgeon, der größte Prediger wahrscheinlich des 19. Jahrhunderts. Und Spurgeon hatte eine wunderbare Frau namens Susanna. Es gibt auch ein Buch über diese Susanna Spurgeon bei uns, wahrscheinlich in der Bücherstube können Sie das bekommen. Susanna Spurgeon, die Frau an der Seite des Predigerfürsten. Und diese Susanna hat ihrem Mann geholfen, wo es ging. Sie war sehr wach, auch in Erkennen ihrer Aufgaben. Sie hat etwa gesagt, Menschenskinder, viele ärmere Pastoren können sich nicht mal gute theologische Bücher leisten und die brauchen sie doch. Und dann hat sie extra den Book Fund gegründet, der Book Fund von Susanna Spurgeon, um mittellose Prediger mit ordentlicher theologischer Literatur, natürlich auch den Büchern ihres Mannes, zu versorgen. Und sie hat dann später diese Zeitschrift Trowel and Sword mitredigiert. Sie hat ihn unterstützt, wo es ging. Sie waren alle beide fromm. Das ist Elisabeth. Eine wunderbare Stütze für ihren Mann. Und Lukas betont das extra. Und überlegen Sie, selbst als Zacharias zwischendurch schwächelt, hat mal Elisabeth die Stellung gehalten. Lukas schildert ja diese entscheidende Szene im Tempel, als der Bote ihn anspricht. Als Zacharias diesen einen besonderen Tag seines Dienstes hat. Und als Gottes Bote ihm dann sagt, dass sie doch noch einen Sohn kriegen werden, Lukas 1, Vers 13, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Das heißt, Gott ist gnädig. Und wie reagiert Zacharias? Er reagiert spontan mit den menschlich verständlichen Zweifeln. Es heißt in Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Geht nicht mehr, die Zeit ist durch. Und Gott beschützt Zacharias dann davor, sich weiterhin um Kopf und Kragen zu reden, indem er ihn umgehend verstummen lässt. Manchmal lässt Gott Leute auch verstummen. Und das heißt, in den nächsten Monaten kann Zacharias sich dann Elisabeth nur schriftlich mitteilen. Die war ja im Tempel nicht dabei. Und Elisabeth muss das genauso unmöglich erscheinen, jetzt noch schwanger werden zu sollen. Und sie hat ja nicht mal diese bedeutende Erscheinung mit dem Engel miterlebt. Aber von ihr hören wir kein Wort des Zweifels. Sondern im Gegenteil, als sich die Verheißung schon bald erfüllt und Elisabeth tatsächlich schwanger wird auf natürlichem Wege, erkennt sie darin voller Dank und Rührung Gottes Fürsorge. Und dann lesen wir in Vers 25, wie sie sagt, so hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um eine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Sie ruht in Gott, der Herr hat es gemacht, er meint es gut mit mir. Sie ruht in Gott und dann lebt sie 9 Monate mit einem verstummten Mann. Und die beiden haben trotzdem ganz offenkundig gut miteinander kommuniziert. Und das kann man daran sehen, als Johannes dann endlich geboren wird. Dann heißt es in Vers 58, und Sie sehen, wie genau Lukas das nachzeichnet. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Also sie feiern das alle mit. Und dann sagen sie Folgendes. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias benennen. Also sie wollten ihn Zacharias nennen. Dann hätte es Zacharias der Täufer geheißen. Das war die Tradition. So haben es alle erwartet. Und was macht Elisabeth? Elisabeth lässt sich nicht beirren. Sie weiß ja, dass Gott einen anderen Namen vorgesehen hat. Elisabeth schleicht sich auch nicht aus der Verantwortung, als sie da kommen und sagen, der muss doch wohl Zacharias heißen. Sie sagt auch nicht, dann müsst ihr den Vater fragen, der hat das mit Gott besprochen. Sondern Elisabeth zögert keinen Moment. Und Elisabeth steht zu dem, was Gott dem Ehepaar vorgegeben hat. Und sie sagt dann im Vers 60 diesen wunderbaren Satz, aber seine Mutter antwortet und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Klare Sache, keine Diskussion. Sie ruht in Gott. Sie lässt sich keine Sekunde beirren, auch nicht von den meckernden Verwandten. Und dann hören Sie mal, wie die Verwandten gleich ankommen, Vers 61, und sagen, und sie sprachen, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Geht doch gar nicht. Und sie winken seinem Vater, wie er ihn denn nennen lassen wollte. Also nach dem Motto, also Zacharias, das kann ja wohl nicht sein. Und Zacharias lässt sich ganz ruhig die Tafel geben. Er kann zu dem Zeitpunkt ja noch nicht sprechen. Und ich meine zu sehen, wie Elisabeth in diesem Moment still in sich hineinlächelt. weil die beiden sich ja einig waren, weil sie weiß, was jetzt kommen wird. Und dann ist der nächste Vers, und er forderte eine kleine Tafel und schrieb hinein, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und damit ist der Verwandtschaft dann endlich das Maul gestopft. Aber was für ein ruhender Pol ist Elisabeth? Das ganze Kapitel hindurch. Und sie kann dies nur, weil sie in Gott ruht. Und das ist der erste Grund, warum Elisabeth dann so ein guter Mutmacher auch für die junge Maria sein kann. Wenn du einen guten Mutmacher suchst, wenn du einen Ratgeber brauchst, dann geh nicht zu irgendwem, sondern geh zu einem Menschen wie Elisabeth, der in Gott ruht. Und dann ein zweites Merkmal. Ein zweites Merkmal, das Elisabeth als Mutmacherin qualifiziert. Und das sehen wir, als die beiden Cousinen einander dann endlich in die Arme schließen können. Das zweite, was wir hier sehen, sie rechnet mit Gottes Eingreifen. Also erstens, sie ruht in Gott. Zweitens, sie rechnet mit Gottes Eingreifen. Schauen Sie, Vers 40. Und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, Achtung, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen seist du unter den Frauen, gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und dabei fällt auf, in dieser Szene, dass gerade Lukas, Achtung, Lukas, der von Berufs wegen Arzt war, auf diese medizinische Einzelheit eingeht, diese heftige Bewegung des Kindes im Mutterleib. Nun ist ja eine Kindsbewegung im Mutterleib noch nicht so außergewöhnlich, wie auch andere Eltern hier bestätigen werden, nicht so außergewöhnlich. Lukas hätte das großzügig übergehen können, ohne dem weitere Bedeutung zuzumessen, hat er aber nicht. Im Gegenteil, schauen Sie, es fällt auf, dass der Mediziner diese Einzelheit zweimal erwähnt. In Vers 41 und in Vers 44 nochmal. Hüpfte das Kind in meinem Leibe. Und wir bekommen in Vers 44 dann auch gleich Elisabeths Interpretation mitgeliefert. Sehen Sie mal, Vers 44. Als ich die Stimme deines Grußes hörte, Maria, hüpfte mein Kind, also der Johannes, vor Freude in meinem Leibe. Er hat sich so gefreut, der Embryo, dass er gehüpft hat. Nun hätte Elisabeth das nur gesagt, dann hätte man das lächelnd zu den Akten legen können. So als die etwas übertriebene Behauptung einer unerfahrenen Mutter. Also was haben nicht Mütter oder auch Väter ihren Kindern schon alles für Wundertaten und Geniestreiche unterstellt? Und wie gesagt, Lukas hätte das großzügig übergehen können. Aber wir müssen den Zusammenhang beachten, in dem das hier berichtet wird. Der Zusammenhang ist ja, dass Gott auf besondere Weise plötzlich eingreift. In dieser historischen Ausnahmesituation. Und Elisabeth hatte ja am eigenen Leibe erfahren, dass sie gegen alle biologische Wahrscheinlichkeit in späten Jahren schwanger geworden war. Und ihr war ja klar, Vers 25, der Herr hat mich angesehen. Es ist ein Wunder, sie hatte das ja erfahren, sie akzeptierte das ja, sie rechnete mit Gottes Eingreifen. Und sicher war ihr auch noch präsent, es war ihr deutlich in Erinnerung, das hatte Zacharias garantiert erzählt, was Gottes Bote ihrem Mann bei der Ankündigung im Tempel vor 6 Monaten gesagt hatte. In Vers 15 steht das, ihr Sohn würde nämlich, Achtung, schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Lukas 1, Vers 15. Das ist so von keinem anderen Menschen gesagt. Dass er schon als Embryo erfüllt sein würde mit dem Heiligen Geist. Also schon als Embryo würde Gott auf irgendeine Weise durch ihn reden. Und dann ergab das Sinn, dass dieser noch ungeborene, künftige Prophet sich hier gewissermaßen als Fetus schon bemerkbar macht. Klammer auf. Übrigens, was für ein spannender weiterer Hinweis darauf, dass der Schöpfer auch das Leben eines Embryos im Mutterleib unheimlich ernst nimmt. Und dass, wer einen Embryo tötet, einen Menschen umbringt. Klammer zu. Und dann bekommt diese Szene plötzlich ein anderes Gewicht. Und Elisabeth nimmt das ernst. Sie rechnet mit Gottes Eingreifen. Er würde von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, hatte Gottes Bote gesagt. Und jetzt führen wir uns dieses Bild bitte mal vor Augen. Wen kann das denn unberührt lassen? Diese beiden von der Schwangerschaft überraschten Frauen, die eine ganz jung, die andere schon älter. Beide können mit wenig Verständnis in ihrem Umfeld rechnen. Die eine zu früh schwanger und die andere zu spät schwanger. Und das muss alles noch durchgestanden werden, was da vor ihnen liegt. Aber sie können sich gegenseitig stärken. Und zugleich beginnen sie zu begreifen, dass ihre beiden Söhne, die jetzt noch im Schutz des Mutterleibes heranwachsen, dass ihre beiden Söhne einmal Geschichte schreiben werden. Und wie wir heute wissen, werden beide Männer dafür ihr Leben opfern müssen. Beide werden als erwachsene Männer umgebracht werden. Sowohl Johannes als auch Jesus. Und doch hat Gott mit diesen beiden Söhnen etwas Besonderes vor. Er schickt Jesus und Johannes gewissermaßen als Zweierteam in die Weltgeschichte hinein. Und deswegen ist dieser frühe Hinweis kein Zufall. Vers 44, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Elisabeths Sohn wird später sein Leben dieser einen großen Aufgabe widmen. Er wird seine Zeitgenossen zu Jesus bringen. Darum geht's. Und 3 Jahrzehnte später wird Johannes, kurz bevor sie ihn ins Gefängnis werfen, weil die Machthaber die Wahrheit unterdrücken wollen, wird Johannes noch einmal die Aufgabenverteilung zwischen ihm und Jesus beschreiben. In Johannes 3, Vers 28 lesen wir das. Da wird Johannes noch mal sagen, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Und dann bringt er einen Vergleich, den alle verstanden. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, der freut sich, Achtung, der freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist Johannes' Statement 30 Jahre später. Johannes sagt, mein Leben ist dazu bestimmt, und er bekennt das, mit Freude auf Jesus zu verweisen. Er ist der Bräutigam, er ist die Schlüsselfigur. Und so war es dem Täufer schon in die Wiege gelegt. Nein, schon früher, es war ihm schon in den Mutterleib gelegt. Und jetzt, denke ich, verstehen wir noch einmal besser, ja, die historische Last dieser beiden Frauen, dieser stillen Helden, die historische Last, die schon über ihrem Leben schwebt. Sie tragen die beiden wichtigsten Männer der Weltgeschichte unter ihrem Herzen. Und sowohl Elisabeth wie Jahrzehnte später auch ihr Sohn Johannes werden sich ganz in den Dienst von Jesus stellen. Er muss zunehmen, es geht alles um ihn. Und die ältere Mutter hat das sofort begriffen. Maria, dein Sohn ist der Messias. Und deswegen bekennt Elisabeth das auch so offen und so demütig und ohne jeden Neid und ohne jede mütterliche Konkurrenz in Vers 43, dass sie zu Maria, der Jüngeren, sagt, wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Was für eine Ehre für dieses Haus. Was für eine Ehre für mein Haus, liebste Maria, dass du jetzt zu mir gekommen bist, denn du bist die Mutter auch meines Herrn. Und wieder erstaunt uns der Durchblick, wieder erstaunt uns die theologische Kompetenz dieser Priesterfrau, die sofort begreift, wenn Marias Kind der Messias ist und er ist es, dann wird er auch für mich in diese Welt kommen. Und warum wird er in diese Welt kommen? Sie wusste das alles, weil das Alte Testament es ja angekündigt hatte. Er wird in diese Welt kommen, weiß Elisabeth, um mein größtes Problem zu lösen, um meine furchtbarste Not wegzutragen. Und Elisabeth wusste genau, was ihr größtes Problem war. Und ihr Mann, der Priester, bekam es ja ständig in seinem Dienst vor Augen. Der musste ja ständig diese Opfer bringen. Und dazu waren die Opfer wichtig. Die Opfer waren ein dauernder Anschauungsunterricht, den Gott seinem Volk gab. Und dieser Anschauungsunterricht lautete, Schuld hat Konsequenzen. Schuld muss gesühnt werden, weil Gott heilig ist. Und vor Gott ist jeder von uns schuldig. Jeder verstößt mannigfach gegen seine Gebote und gegen seine Heiligkeit. Und das bekamen sie in diesen Opfern ständig vor Augen geführt. Weil ihr für eure Schuld nicht selber bezahlen könnt, braucht ihr ein stellvertretendes Opfer. Und Zacharias wusste auch, diese Tiere sind nur ein Symbol. Diese Tiere sind nur Platzhalter. Für wen? Genau, für den Messias. Nur Platzhalter für den Messias, der einmal kommen wird, um persönlich unsere Schuld auf sich zu nehmen, dafür zu sterben und sie wegzutragen. Das war die Botschaft. Und jetzt war es soweit. Der Messias war schon da, wenn auch noch im Leib der Maria. Aber er würde geboren werden, 9 Monate noch. Und dann würde alles vollendet werden. Dann würde Gottes ganzes Programm ablaufen. Dann würde er die Wunder tun, um zu beweisen, dass er Gott ist. Und dann würde er nach 30 Jahren an dieses Kreuz gehen und für uns leiden und für uns sterben und unsere Schuld bezahlen. Und dann würde er innerhalb von 3 Tagen dann auferstehen und alle Macht beweisen über Hölle, Tod und Teufel. Und er ist jetzt die Zuflucht. Und sobald der Messias da ist, wird jeder Mensch vor der Entscheidung stehen, wie ich mich persönlich zu diesem Messias verhalte. Ob ich ihm glaube oder ob ich ihn links liegen lasse. Ob ich aus seiner Hand dankbar dieses Geschenk der Versöhnung, der Vergebung meiner Schuld ergreife oder ob ich sage, nee, das brauche ich nicht. Und Elisabeth nimmt ihre persönliche Entscheidung in diesem kostbaren Augenblick schon vorweg, den unser Vers 43 enthält, wenn sie sagt, mein Herr, du bist die Mutter meines Herrn und Jesus ist mein Herr. Hier geht es nicht mehr um Maria, hier geht es nur noch um Jesus. Und merken Sie, wir sind plötzlich mittendrin im Spiel, weil der Messias ja auch zu uns gekommen ist. Weil wir ihn ja genauso brauchen. Und wir werden das ja bald wieder hören in der Weihnachtsgeschichte. Und da müssen Sie nur eine Seite weiterblättern. Von Lukas 1 zu Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte wird es dann heißen, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und das heißt allen Menschen, denn euch ist heute der Retter geboren. Da sind wir mit drin, da sind wir mit gemeint. Und deswegen stehen wir mit in dieser Entscheidung, dem Messias Antwort zu geben. Ob wir ihn annehmen oder ablehnen wollen, ob wir ihm glauben oder ob wir ihm die Tür weisen wollen. Und davon sagt die Bibel, wird einmal abhängen, ob unser Weg in den Himmel oder in die ewige Verlorenheit, in die Hölle führt. Verstehen Sie, Sie und ich, wir stehen vor der gleichen Frage, ob wir Jesus als unseren persönlichen Herrn ehren wollen, ob wir ihn in unser Leben aufnehmen wollen oder nicht. Und Elisabeth lässt nicht den Hauch einer Unklarheit, die Mutter meines Herrn. So wie sich auch Charles Colson beugte, der berüchtigte Sonderberater des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, während dessen Präsidentschaft 1969 bis 1973. Colson wurde berühmt als der Drahtzieher hinter der Watergate-Affäre, die Nixon das Amt kostete. Das war eine kriminelle Abhöraktion in dem Hotel Watergate, um sich Vorteile im nächsten Wahlkampf zu verschaffen. Und Colson war der Mann für die schmutzigen Tricks, wie die Washington Post schrieb. Und als der Betrug aufflog, musste Colson wegen Behinderung der Justiz für 7 Monate ins Gefängnis. Seine Karriere war zerstört. Aber mitten in der Krise, als ihm der Boden unter den Füßen wegbrach, fand Charles Colson Jesus. Beziehungsweise wurde er von Jesus gefunden. Merkte Charles Colson plötzlich, die gefährlichste Instanz für ihn waren nicht die amerikanischen Gerichte, sondern Gott, vor dem er einmal stehen würde. Und da griff Colson nach dem einzigen Rettungsseil, das Gott uns allen zuwirft und das er in dieser Adventszeit nochmal besonders hell anstrahlt, nämlich Jesus. Jesus, der uns alles vergeben kann, weil er die Strafe auf sich nahm. Und Charles Colson hat dann später selbst das Gebet aufgeschrieben, mit dem er damals zu Jesus kam. Er sagte damals, Herr Jesus, ich glaube dir. Ich nehme dich an. Bitte komm in mein Leben. Ich binde mich an dich. Wie Elisabeth, mein Herr. Ich binde mich an dich. Und dann lebte Charles Colson den Rest seines Lebens bis zu seinem Heimgang im Jahr 2012, also fast 40 Jahre später, für Jesus. Er bekannte sich noch unmittelbar in den 70er Jahren in diesem Prozess ohne Umschweife zu seiner Schuld, auch vor den Menschen. Und in den 7 Monaten Gefängnis, die dann folgten im Maxwell Prison in Alabama, da fand Charles Colson seine Lebensaufgabe, Strafgefangenen das Evangelium von Jesus zu bringen und sich für faire Haftbedingungen einzusetzen. Und er gründete die dann später berühmt gewordene Prison Fellowship, um zu sagen, wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir auch als Gefangene Gemeinschaft haben. Weil Charles Colson erkannte, dieser Jesus ist wirklich Gott und er soll auch mein Herr sein. Und ich will ihm dienen mit allen Jahren, die er mir noch schenkt. Dazu ist Jesus gekommen, um dein Herr zu werden, ob du Priesterfrau oder Präsidentenberater oder irgendwas dazwischen bist. Da passt ja eine ganze Menge dazwischen. Aber an diesem Punkt verschwinden alle zeitlichen Grenzen. Warum? Weil der lebendige Gott in allen Jahrhunderten seine Leute sucht. Und weil er dich in diesem Jahrhundert finden will. Und so macht Elisabeth ganze Sache mit Gott. Und daraus erwächst ihre Kraft. Sie ruht in Gott und sie rechnet mit Gottes Eingreifen und rettet sich deshalb zu Jesus. Und darum ist Maria dann so gut bei ihr aufgehoben. Du, wenn du Rat suchst, wenn du Ermutigung brauchst, bitte, dann such dir jemanden, der in Gott ruht und der mit Gottes Eingreifen rechnet. Und vielleicht kannst du ja selbst so jemand werden, der in Gott ruht und der mit Gottes Eingreifen rechnet. Du wirst ein großartiger Mutmacher sein. Und dann zum Schluss eine letzte Qualität, die wir hier bei Elisabeth finden, die jeder gute Mutmacher braucht. Sie ruht in Gott, sie rechnet mit Gottes Eingreifen und drittens, sie redet mit Gottes Worten. Sie redet mit Gottes Worten. Schauen Sie, die beiden Frauen haben bestimmt dann auch, sie hatten ja ein Vierteljahr Zeit, über die ganzen kleinen Dinge gesprochen, die jetzt als Schwangere ihren Alltag betrafen. Elisabeth war ja immerhin schon 6 Monate weiter, die konnte da viele Erfahrungen schon mitteilen. Darüber berichtet Lukas uns nichts, aber was er uns berichtet, sind die wichtigsten Worte, die Elisabeth ihrer Cousine ja geradezu zugerufen hat. Nochmal ab Vers 41 am Ende. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sie rief laut und sprach, gepriesen seist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und dann nochmal Vers 45, und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Also hier wieder diese Formulierung, sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Elisabeth gehört ja praktisch noch zum Alten Testament und dieser Ausdruck ist eine typische Formulierung, wenn Gott einem Boten seine Worte in den Mund legt. Sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie redete jetzt, was Gott ihr gegeben hatte. Die Bibel war ja noch nicht fertig, das ganze Neue Testament fehlte ja noch. Und so legt Gott hier seine Worte der Elisabeth in den Mund. Und das wird auch nochmal unterstrichen durch die Art und Weise, wie sie jetzt redete. Sie schrie auf, mit lautem Ruf steht da wörtlich. Das ist jetzt nicht einfach mehr so die normale Unterhaltung zwischen den Frauen, sondern sie redet jetzt mit besonderer Autorität. Sie gibt jetzt etwas weiter, was nicht aus dem eigenen kommt. Und dann kommt mit diesen Worten von Gott ein enormer Zuspruch. Ein enormer Zuspruch, der Marias Situation noch einmal in Gottes Licht stellt und der sie seiner Nähe versichert. Schauen Sie, Elisabeth beschränkt sich nicht darauf, ein paar ermutigende Sätze von Frau zu Frau sagen. Das wird sie auch gemacht haben. Das wird sie auch gemacht haben. Aber noch wichtiger, sie stellt Marias zerbrechliches, junges Leben auf den sicheren Boden von Gottes Zusage. Und hier macht Elisabeth ihrem eigenen Namen alle Ehre. Elisabeth, das heißt übersetzt, mein Gott ist treu. Oder mein Gott ist Eidschwur. Das kommt von dem hebräischen Elisheba. Mein Gott ist treu. Und auf diese Treue Gottes verweist Elisabeth jetzt die Maria, wenn sie sagt, Vers 42, sie rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Da steht das griechische Wort eulogeo und das heißt nicht, dass Maria eine besondere Würde hätte, das ist nicht gemeint. Also etwa, dass sie die Himmelskönigin sei, wie der Katholizismus lehrt, das stimmt nicht, das steht hier nicht. Hier ist nicht eine besondere Würde Marias gemeint, sondern ein besonderes Glück. Gesegnet bist du. Ein besonderes Vorrecht. Maria, du bist gesegnet. Du bist von Gott in besonderer Weise beschenkt. Du bist beschützt. Gott hat dir etwas ganz Besonderes anvertraut, Maria. Du bist gesegnet. Das ist schon eine enorme Ermutigung, wenn einem das so zugesprochen wird. Wie ich das neulich von einem lieben Kollegen erfahren durfte, der mir sagt, Wolfgang, ihr seid als Familie wirklich gesegnet. Das war kein Lob, sondern das war ein Dank an Gott. Und so ähnlich sagt das Elisabeth der Maria, du bist als Mutter wirklich gesegnet. Das war kein Lob für Maria, sondern ein Dank an Gott. Maria, du kannst froh sein über den Weg, den Gott mit dir geht. Du musst keine Angst haben. Du bist gesegnet. Es ist alles richtig. Er wird es gut machen. Und Elisabeth erklärt dann auch nochmal, worin Marias besonderes Glück und besonderer Segen liegt. Vers 42. Gepriesen seist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das? Du bist die Mutter meines Herrn. Das heißt, Maria, du wirst den größten Menschen zur Welt bringen, der jemals über diese Erde gegangen ist und jemals über diese Erde gehen wird. Du wirst den Retter der Welt zur Welt bringen. Du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen, meinen Herrn. Wissen Sie, eine größere Ehre kann man einem Nasciturus nicht erweisen. Nasciturus ist ja der juristische Begriff für den Embryo und das heißt so wunderbar, der geboren werden wird. 25 Mal in Lukas 1 und 2 wird das Wort Herr für Gott selbst gebraucht. 25 Mal steht da Kyrios und Gott selbst ist gemeint. Und jetzt wird das über diesen Embryo gesagt. Herr, mein Herr, in diesem Baby kommt Gott höchstpersönlich auf die Welt. Es ist sein eigener Sohn. Und ganz wichtig, dem Kind gebührt göttliche Anbetung, keineswegs der Mutter. Dem Kind, die Mutter wird gesegnet. Und dann schickt Elisabeth zum Schluss noch ein zweites Wort von Gott hinterher. Erst sagt sie, gesegnet bist du unter den Frauen. Und dann sagt sie in Vers 45, und glückselig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und hier steht jetzt Makarios, wie in der Bergpredigt. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, selig zu preisen. Maria, du kannst einfach nur froh sein. Maria, es war das Beste, was dir passieren konnte. Das meint glückselig, nämlich, dass du Gottes Wort geglaubt hast. Denn es wird so kommen. Gottes Plan ist gut. Maria, glückselig bist du, die du geglaubt hast. Glückwunsch, du hast dich nicht getäuscht. Du bist nicht einer Einbildung aufgesessen. Es war nicht einfach irgendeine seltsame Vision, die du da gehabt hast, als du meintest, der Bote Gottes käme. Nein, es ist die Wahrheit. Glückselig bist du. Gott hat es dir gesagt. Und du hast es geglaubt, Maria. Und jetzt geh diesen Weg weiter. Und der Herr wird dich beschützen. Und es wird alles gut werden. Merken Sie, was Elisabeth hier macht. Sie redet mit Gottes Worten. Das ist etwas völlig anderes als gut gemeinter menschlicher Zuspruch, als ein paar freundliche Worte. Klar, das kann auch gut tun. Das sollen wir auch machen. Aber das hat nicht die Kraft, die darin steckt, dass die Mutmacherin Elisabeth Gottes Worte redet. Und darum hat Gott uns ja eine ganze Handvoll damit gegeben, damit wir einander dadurch ermutigen können, liebe Freunde. Und das ist nicht formalistisch, mechanisch gemeint, also dass wir ungerührt Bibelverse wie ein Trostpflaster über alles drüber kleben. So ist das nicht gemeint, nicht formalistisch, mechanisch. Sondern es ist so gemeint, dass wir mit innerem Beben und vielleicht manchmal mit Tränen in den Augen die kostbare Wahrheit und Liebe weitergeben, die Gott in seine Worte hineingelegt hat. Es hat mich durch vieles hindurchgetragen, auch bei schwierigen Wegstrecken, dass mich vor einiger Zeit ein Bruder auf die letzten beiden Verse von 1. Korinther 15 hinwies. Er redete zu mir mit Gottes Worten. 1. Korinther 15, dieses große Auferstehungskapitel, wo dann am Ende in Vers 57 und 58 steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wie willst du anderen Mut machen? Und bei welchen Leuten willst du selber Mut und Rat suchen? In Elisabeth hat Gott uns ein wunderbares Vorbild gegeben, was einen Mutmacher stark macht. Sie ruhte in Gott. Sie rechnete mit Gottes Eingreifen. Und sie redete mit Gottes Worten. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir staunen, wenn wir sehen in deinem Wort, wie du eingegriffen hast mitten in unsere Geschichte. Wie du hineingekommen bist mitten in unsere Not. Und wie du alles, alles gut gemacht hast durch den Messias. Danke, dass deine Tür offen steht. Dass auch wir gerufen sind, uns zu beugen, Jesus, vor dir und zu sagen, mein Herr, rette mich, vergib mir meine Schuld. Ach Herr, danke, dass wir Trost finden bei dir. Und dann lass uns selber zu solchen Mutmachern werden, die auf dich hinweisen. Weil niemand uns so wunderbar helfen und allein retten kann wie du. Du lieber, guter Herr. Amen.